Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du kennst es sicherlich auch. Es steht an, eine neue Investition im Unternehmen zu tätigen, in einem Bereich, wo ihr vielleicht noch nicht viel mit zu tun hattet. Ganz aktuell beispielsweise eine KI-Lösung oder vielleicht ein neues CRM-System. Also Dinge, mit denen ihr euch nicht alltäglich beschäftigt oder mit denen du dich auch nicht alltäglich beschäftigst. Und da stellen sich natürlich eine ganze Reihe von Fragen, die du an die Anbieter hast. Und das Gleiche erlebe ich natürlich auch bei unseren Kunden. Letzten Endes sind es immer doch eine gewisse Anzahl an Fragen, die sich wiederholen. Und heute möchte ich diese Podcast-Folge einmal dafür nutzen, um die typischsten Fragen, die ich von unseren Kunden gestellt bekomme, sei es im Vorfeld schon in Erstgesprächen, sehr häufig aber in unseren Workshops, dir einmal vorzustellen und zu beantworten. Denn gerade just gestern Abend sind wir wieder von einem Kick-Off-Workshop mit einem neuen Kunden zurückgekommen. Und es war spannend, im Nachgang in den Aufzeichnungen zu schauen, dass da wieder einige dieser typischen Fragen, die ich mir jetzt mal notiert habe, auch aufgekommen sind. Ja, die Frage Nummer eins, die natürlich alle sich am Anfang stellen, die so direkt als Frage ganz klar auch nie gestellt wird, aber die natürlich besonders im ersten Kontakt zwischen den Zeilen durchleuchtet und durchklingt, ist: Lohnt sich das wirklich für uns? Also viele Unternehmen, die auf uns zukommen und mit uns zusammenarbeiten möchten, die haben als erste Intention, als ersten Antrieb, dass sie mitbekommen haben, okay, Videokommunikation, wir sind da schon tätig, wir haben natürlich gewisse Dinge schon gemacht, hier und da buchen wir uns auch Dienstleister dazu und wir merken, es hat einen gewissen Vorteil, bringt einen gewissen Impact auch bei unserer Zielgruppe, in der Sichtbarkeit oder auch in anderen Themen, internen Kommunikationsthemen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze nicht auch selber machen können. Also sie haben schon konkrete Ideen, dass sie die Inhalte selber produzieren wollen, aber fragen sich trotzdem, lohnt sich da die Investition? Und das muss natürlich letzten Endes jeder für sich selber beantworten, aber es gibt natürlich ein paar Punkte, die man schon ganz klar dazu sagen kann. Ganz am Anfang, Videokommunikation ist einfach das Medium der Zukunft, das muss man ganz klar sagen. Denn es zahlt einfach auf verschiedene Bereiche im Unternehmen ein, sei es jetzt Recruiting oder Kundenbindung, läuft natürlich gerade durch die emotionale Ebene viel, viel besser über Video als über reine Textbotschaften oder den reinen Kommunikationskanal Text. Und auch für interne Prozesse ist Video, und das auch zum Teil schon messbar, ein wirklicher Mehrwert. Also wir erleben das immer wieder bei unseren Kunden, die eine Zeit lang mit Video arbeiten, sei es jetzt für interne Schulungen, insbesondere auch für Onboarding, aber auch im Vertrieb, wenn sie einfach gewisse Dinge nicht schriftlich machen oder auch nicht immer zum Kunden fahren, sondern über hochwertige Videokommunikation machen. Dann ist es natürlich ein Punkt, wenn du im Unternehmen schon Video einsetzt, dann weißt du natürlich auch, was die Produktion kosten und dann kannst du dir eigentlich ganz schnell ausrechnen, wie du mit einem eigenen Produktionssetup unheimlich Kosten sparen kannst. Als Beispiel, wir haben früher mit unserer Videoagentur auch regelmäßig Schulungs- und Trainingsvideos produziert, teilweise auch kleine Teaser für Messen und Ähnliches. Ja, und im Schnitt hat so ein Schulungsvideo beispielsweise irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro gekostet. Das ist auch ungefähr der Preis, den viele Unternehmen für Recruiting-Videos zahlen. Das haben wir gestern auch wieder gehört. So um die 5.000 Euro hat unser Kunde gerade kürzlich wieder für ein Recruiting-Video ausgegeben. Das waren jetzt für mehrere Stellen ein Drehtag. Ne? Also war nicht nur ein einziges Video, sondern war eine Handvoll Videos. Aber trotzdem 5.000 Euro mit entsprechender Vorbereitung, natürlich auch mit einem gewissen zeitlichen Druck, weil an dem Tag musste das natürlich auch fertig gedreht werden. Entsprechend auch für die Akteure eine gewisse Anspannung. Naja, und das ist ja nicht nur, dass man das einmal in 10 Jahren dreht, sondern letzten Endes Recruiting-Videos, je nachdem, wie oft man Stellen neu besetzt, findet das mehrfach im Jahr statt. Wenn man Schulungs- und Onboarding-Videos noch dazu zählt, dann kommt man ganz schnell auf 10, 20, 30, 40 Videos, die man eigentlich gerne einsetzen möchte. Und dann ist die Rechnung ganz einfach. Wenn du sagst, im Schnitt 4.000 Euro kostet ein Schulungsvideo, kostet Recruiting-Video, nach 10 Videos hast du locker flockig ein ziemlich ordentliches Corporate Studio inklusive der gesamten Raumakustikeinrichtung inklusive einem kleinen Coaching- und Begleitungspaket schon eingekauft und kannst danach natürlich in Anführungsstrichen kostenfrei produzieren. Natürlich laufende Kosten, Stromkosten, die aber minimal sind, und natürlich Personalkosten. Aber dadurch, dass jeder, der mit dem Thema zu tun haben wird, das Studio auch selber bedienen kann, und das garantieren wir bei unseren Studio-Settings, ist es überhaupt kein Thema, dass man dann auch separates Personal braucht. Also rein rechnerisch macht es sehr schnell schon Sinn, ein eigenes Studio zu nutzen. Auch das haben wir jetzt gerade kürzlich im Workshop wieder gehört bei einem Unternehmen, was bisher zwar seine Podcasts und Videocasts selber aufgenommen hat, aber die Post-Production, die Nachbearbeitung, dann an einen externen Dienstleister rausgegeben hat. Also klassisch mit 2 Kameras aufgezeichnet, 2 Mikrofone und das Ganze verheiraten, nennt man das, also Bild-Ton synchronisieren und dann schneiden und bearbeiten. Das macht eine andere Firma. Mit einem eigenen Studio, insbesondere so wie wir die Studios aufsetzen, indem du also live schneidest, also während der Produktion Kameras geschnitten werden, hat man einen Produktionsprozess im Haus und auf ein absolutes Minimum an Zeitaufwand reduziert. Auch da wieder von der Kostenseite her deutlich effizienter und schlanker. Aber es geht ja auch nicht nur darum, Kosten einzusparen, sondern man möchte natürlich auch eine höhere Sichtbarkeit, man möchte einen höheren Impact bei seinen Kunden und sich damit auch von Mitbewerbern abheben. Und auch das bringt eine eigene und hochwertige Videokommunikation, weil man halt nicht nur alle paar Monate mal über eine Agentur ein Video drehen lässt, sondern einfach kontinuierlich Videoinhalte, sei es jetzt auf Social-Media-Kanälen, auf YouTube oder auch auf der eigenen Webseite zur Verfügung stellt. Ein ganz anderes Argument, an das viele noch gar nicht so denken, weil das erlebe ich häufig, in die Zahlen noch gar nicht bekannt sind, mal ganz davon abgesehen, dass Video einfach ein sehr innovatives und zukunftsweisendes Format ist, haben wir auch natürlich die Tatsache, die sich nicht verleugnen lässt, dass die jüngeren und nachkommenden Generationen sich vorrangig über Video informieren. Ich habe hier eine ganz spannende Studie, die ich jetzt nicht im Detail zitieren möchte, aber eine Zahl sticht da besonders hervor. Und zwar, wenn es ums Treffen von Kaufentscheidungen geht. Da habe ich aus dem Jahr 2022 eine ganz spannende Studie unter anderem von Statista zur Verfügung gestellt, woraus kam, dass 70%, und ich weiß, das Jahr später gab es nochmal eine Studie, waren sogar über 70% der Vertreter der Generation Z erstmal YouTube konsultieren, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Das heißt, sie schauen sich YouTube-Videos an, Tutorials, Tests, was auch immer, bevor sie sich für ein Produkt entscheiden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich B2C, das sind alles so Sachen im privaten Bereich. Das gilt für B2B nicht, auf der Arbeit verhalten sie sich anders. Das ist ganz spannend. Dazu hatte ich kürzlich ein Gespräch mit dem Professor Dr. Christian Schmitz von der Ruhr-Uni Bochum. Er hat dort einen Lehrstuhl für Vertrieb und der sagte mir, das Entscheidungsverhalten im Grundzug kannst du zwischen also privat und geschäftlich keinen Unterschied machen. Das ist da schon ziemlich ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Andere spannende Zahl noch, die er mir witzigerweise auch in dem Podcast damals geliefert hatte, bezieht sich auf den technischen Einkauf. Die Studie dazu, die stammt zwar aus den USA und Kanada, allerdings muss man sagen, letzten Endes schwappen diese Trends auch zu uns rüber. Und dort ist es mittlerweile so, dass 97% des technischen Einkaufs Video nutzt. Also die Hauptinformationsquelle ist Videomaterial zu den Anbietern oder ihren Produkten. Also du siehst, es gibt noch viele, viele andere Argumente, warum man auf Video setzen sollte. Es bringt natürlich auch eine viel höhere emotionale Bindung, weil es einfach innerhalb weniger Sekunden ganz, ganz viele Werte und Botschaften vermittelt, was andere Formate nicht hinbekommen. Natürlich immer vorausgesetzt, es ist kein allglattes, glattgebügeltes Hochglanzvideo, wie das ja häufig bei Imagevideos ist, sondern das Ganze hat eine gewisse persönliche Ebene und Authentizität. Wenn halt nicht Schauspieler zum Einsatz kommen, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Unternehmen das selber produzieren. Ja, also das ist wie gesagt eine ganz, ganz häufige Frage hinsichtlich der Investition. Aber ganz einfach, wenn du schon im Unternehmen mit Video etwas machst und dafür bisher Dienstleister buchst, es sei denn, es ist jetzt irgendwie on-site, also auf einer Veranstaltung oder irgendwo im Werk ein Dreh, das ist natürlich was anderes. Aber selbst das kann man auch in Teilen selber machen mit einem eigenen Studio, dann rechnet sich das auf jeden Fall. Kurzer Hinweis da noch, Unser Anspruch bei Corporate Studio ist ja, dass wir nicht einfach nur ein Studio hinsetzen, sondern dass wir unsere Kunden auch so lange begleiten, bis sie wirklich in der Lage sind, alles selber zu machen durch langfristige Umsetzungsbegleitung und Schulung. Das ist halt unser Steckenpferd, weil meine Frau Joanna und ich, die wir den hauptsächlichen Anteil der Schulung machen, wir haben über 20 Jahre Erfahrung im Bereich technische Schulung, Seminare und Workshops rund um Audio- und Videoproduktion. So, jetzt genug des Pitchs, darum geht es ja heute gar nicht, sondern es geht einfach mal darum, Informationen dir zu liefern, was so die typischsten Fragen sind und dir auch schon mal die passenden Antworten oder Argumente mitzugeben, warum Video einfach sich rentiert. Dann natürlich eine ganz große Frage, die auch immer im Raum steht. Worüber reden wir ja eigentlich? Also was muss man da eigentlich machen? Wie groß ist der Aufwand? Weil wenn es um das Thema Video geht, haben die meisten Unternehmen natürlich hauptsächlich Erfahrung durch die klassischen Formate wie Imagefilme, sehr teuer, sehr aufwendig, auch sehr zeitaufwendig. Dann aus der Corona-Zeit natürlich in besonders hohem Maße Seminare, Videocalls und E-Learning. Das sind so die klassischen Formate, die in jedem Unternehmen zum Einsatz gekommen sind oder zum Einsatz kommen. Also Seminare meine ich natürlich jetzt Webinare, nicht Seminare. Und je nach Format weiß man auch, der Aufwand ist schon riesig. Also auch da wieder ganz schön, gestern beim Kunden im Kickoff-Workshop. Naja, also wir machen ja schon Webinare, hieß es dann. Wir haben ja auch zwei Kameras und so Ansteckmikrofone. Aber wenn wir mal jetzt so zurückrechnen, wie viel Zeit wir da investieren, bis wir das Ganze dann im Konferenzraum aufgebaut haben, bis das erstmal läuft und bis das dann gut aussieht. Und so richtig gut ist es dann meistens auch nicht, weil zwei unterschiedliche Kameras, da kriegen wir das Bild nicht übereingebracht. Und dann haben wir OBS, bis OBS wieder läuft. Das ist so eine Software, mit der man zwischen den Kameras umschalten kann. Recht beliebt, gerade am Anfang, weil sie halt eine kostenlose Software ist. Aber auch ziemlich hakelig und komplex in der Einrichtung. Naja, und dann hat man eine Stunde Webinar und das war auch ganz spannend, so beim Nachfragen meinerseits. Naja, wie viel Zeit habt ihr denn für das Aufbauen, Einrichten und Abbauen gebraucht? Und dann waren die schnell bei 5-6 Stunden, die zwei Leute im Unternehmen investiert haben, dieses Setup aufzubauen. Um dann auch ehrlich zu sagen, so richtig toll war die Qualität trotzdem nicht. Also meines Erachtens ist das ein sehr, sehr großer Aufwand. Und die Erfahrung, wie viele Unternehmen sie auch haben, was Aufwand bei Webinaren oder Streaming betrifft, hat auch natürlich neben solchen Dingen häufig damit zu tun, wenn sie mit Dienstleistern gearbeitet haben. Und da habe ich jetzt auch eine spannende Sache gehört von einem Unternehmen, was immer noch zweimal im Jahr wichtige Vorstandssitzungen mit einem Dienstleister live streamt. Da kommt eine Firma, die bauen den kompletten großen Konferenzraum, das ist eher ein kleiner Saal des Unternehmens, bauen die komplett um in ein TV-Studio. Gigantischer Aufwand mit 10, 20 Leuten, 1,5 Tage Aufbauzeit. Dann wird da einen halben Tag Livestream gemacht und dann bauen die wieder ab und das Ganze kostet locker flockig 35.000 bis 40.000 Euro. Völlig gerechtfertigt bei dem Aufwand. Ob man es in dem Größenordnung braucht, ist eine andere Sache. Aber das kann man natürlich auch nicht dauernd machen, wenn man sagt, wir wollen jetzt jeden Monat ein Webinar veranstalten. Das ist ein bisschen zu hoch geschossen. Aber selbst bei kleineren Formaten hat es immer mit sehr viel Auf- und Abbau zu tun. Währenddessen, wenn man ein fertiges Studio hat, und ich garantiere, unsere Studios zum Beispiel haben eine Hochfahrzeit von unter 2 Minuten. Also die Technik an sich ist innerhalb von einem Augenblick betriebsbereit, 30 Sekunden maximal. Und am längsten braucht dann noch der Rechner, bis er hochgefahren ist, man sich eingeloggt hat. Und dann steht alles, ich sage mal, es ist wie Tütensuppen kochen, wenn man ein fertiges Studio hat, das Setup ist klar, man hat gewisse Formate, die man umsetzt, man muss nicht neu einrichten, muss nicht neu einleuchten, muss die Kameras nicht einstellen, es steht alles und dann kann man loslegen. Also der Aufwand nachher in der Produktion hält sich in Grenzen. Dementsprechend wird es auch häufiger genutzt, weil man weiß, oh, ich kann jetzt mal gerade ins Studio gehen und kann jetzt gerade mal auch eine Videobotschaft aufnehmen oder ein Angebot erklären. Das sind die Dinge, die dann wirklich im Unternehmensalltag den Mehrwert bringen und entsprechend auch sich nachher im Umsatz niederschlagen oder auch in der Zeitersparnis, wenn es jetzt zum Beispiel um Prozesse im HR-Bereich geht. Was den Aufwand der Einrichtung an sich betrifft, da kann ich aus unserer Sicht bei den Projekten, die wir machen, sagen, die Kunden haben letzten Endes, nachdem wir den Kick-Off-Workshop gemacht haben, indem wir erstmal die Bedarfe und die Einsatzgebiete erörtern, die ersten Formate gemeinsam entwickeln und daraus halt auch dann ein Konzept im Nachgang erstellen, Dann haben die Unternehmen eigentlich meistens nichts mehr mit der Studioeinrichtung zu tun, außer dass sie uns einen Studiorechner zur Verfügung stellen, den wir dann verbauen. Manchmal ist auch der Fall, hatten wir jetzt auch wieder kürzlich bei einem Unternehmen aus dem IT-Bereich, die sagten, hier, wir können über unseren Großeinkauf, können wir Monitore bzw. Fernseher super günstig einkaufen und 27 Monitore, da können wir dich mit zuwerfen. Solche Technik besorgen wir nicht, wenn es nicht notwendig ist. Ansonsten sind wir dann Full-Service-Dienstleister. Das heißt, wir kaufen die gesamte Technik ein. Wir bauen die bei uns, die kritischen Komponenten auf, dass wir so das ganze Setup am Laufen haben. Gucken, ob alles funktioniert. 24 Stunden Dauertest. Liefern die gesamte Technik an. Bauen das gesamte Studio mit der Installation der Lampen, allen drum dran, dann auch auf. Inklusive der raumakustischen Maßnahmen wie Akustikabsorber montieren, Akustikvorhänge, Setbau, also Hintergrundgestaltung, Akustikelemente im Hintergrund und so weiter und so fort. Wenn es gewünscht ist, könnten wir theoretisch, die Handwerker haben wir, auch einen Anstrich machen, aber das ist dann das, was meistens die Kunden auch selber machen, also keine weiße Wand, sondern irgendeine dunklere, getragenere Farbe. Ja, und im Prinzip ist die Voraussetzung der Studiocomputer, manchmal auch ein höhenverstellbarer Schreibtisch, wenn wir den nicht mitbringen sollen. Und ansonsten einfach nur nackter, kahler Raum, wo das Studio rein soll. Also der Aufwand von Unternehmensseite ist gar nicht so groß. Man muss sich auch um nichts kümmern. Sobald das Studio fertig eingerichtet ist, gibt es den ersten Einführungsworkshop am gleichen Tag noch. Und dann kann ich guten Gewissens sagen, setzen 90% der Unternehmen innerhalb von 24 Stunden um. Das heißt, die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen am nächsten Tag schon im Studio, wenn das Gelernte aus dem Einführungsworkshop noch frisch im Kopf ist, und machen ihre ersten Videoaufnahmen oder, was häufiger der Fall ist, ihre ersten Videocalls. Ja, also wie gesagt, da keiner im Unternehmen zu viel Manpower übrig hat, kommt die Frage immer, wie viel müssen wir denn da noch machen? Das ist sehr, sehr gering. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, und das ist ein Thema, das habe ich vor 2-3 Jahren noch ein bisschen unterschätzt, obwohl ich über 20 Jahre Schulung und Seminare im technischen Bereich für, sag ich mal, technische Laien oder nicht so technisch affine Menschen schon hinter mir habe. Aber das ist die Angst vor der Technik, wie groß sie auch heute noch ist. Weil klar hat jeder von uns ein Smartphone, jeder kann da auch mit Videos machen, kann auch ein bisschen mit rumspielen, Fotos machen, aber es ist immer noch was anderes, dann ein etwas höheres Qualitätsniveau an Technik zu bedienen. Und das hat uns dazu bewegt, vor 2 Jahren unser Konzept so zu ändern, dass wir den Kick-Off-Workshop nicht nur dafür nutzen, die Formate und Einsatzgebiete im Unternehmen zu erarbeiten und zu erläutern und das Unternehmen auch aufzuklären, was es alles noch machen kann, also zu beraten und zu informieren, sondern auch die erste Berührung mit der Technik zu bieten, indem wir unser mobiles Pop-Up-Studio mitbringen, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Workshops mal selber, ich sag's mal, spielerisch Knöpfchen drücken und Kameras fernsteuern können, um zu sehen, ey, das ist ja wirklich total einfach. Das habe ich ja in 5 Minuten gelernt, und wenn ich das ein bisschen übe, kann ich in einer halben Stunde das erste Video drehen. Und das ist auch unser Anspruch und Konzept, und auch nur so funktioniert es mit interner, selbstgemachter Videokommunikation, wenn das Ganze A, sehr schnell einsatzbereit ist, wie gesagt, unter 2 Minuten, je nach verwendeten Computer sogar unter 1 Minute, dann B, dass es super einfach zu bedienen ist, also nach einer kurzen Einweisung jeder die Technik bedienen kann, und C, der Aufwand danach sich in Grenzen hält. Das ist dank der heutigen Technik auch kein Problem mehr. Wir benutzen ja das Videopult 8 Mini von der Firma Blackmagic Design in allen Studios ausnahmslos als Herzstück, und damit machst du halt einen Live-Schnitt. Das heißt, du schaltest während der Aufzeichnung zwischen Kameras 1, Kamera 2, iPad oder Präsentationslaptop um, vielleicht auch mit anderen Kameras zusätzlich noch. Und somit ist der Schnitt, der Videoschnitt schon gemacht. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr üben, als wenn man einfach nur so auf die Kamera aufnimmt. Aber der Aufwand ist extrem viel geringer im Vergleich zu einem nachträglichen Schnitt. Weil klassische Videoproduktion, und da ist der Punkt nämlich ganz häufig, den viele im Kopf haben beim Thema Video und sich fragen, können wir das überhaupt? Läuft so, dass du 1, 2 Kameras aufstellst, sagst und jetzt los. Und dann werden beide Kameras aufgezeichnet, der Ton auch. Und am Ende schneidet man auf langen Aufnahmen aus vielen sogenannten Takes, also vielen Versuchen, das finale Video zusammen. Und dieser Schnitt am Ende ist ein irrsinniger zeitlicher Aufwand, weswegen viele Unternehmen das dann auch gerne rausgeben. Ja, wie gesagt, Bedienung eines modernen Corporate Studios ist super einfach. Erfahrungsgemäß, die ersten, die da richtig Feuer gefangen haben, sind 24 Stunden nach der Einrichtung schon im Studio aktiv. Manche brauchen ein bisschen länger. Aber Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Das lässt sich durch Schulung sehr einfach erlernen. Und unser Angebot in der Hinsicht ist ja sowieso, dass wir nicht sagen, hier ist das Studio und habe eine kurze Einführungsschulung und fertig. Weil wie gesagt, wir haben da ja über 20 Jahre Erfahrung. Bei uns ist es immer obligatorisch, bei der Einrichtung eines Studios ist immer eine gewisse Anzahl an weiteren Workshop-Tagen im Nachhinein drin. Die allermeisten Unternehmen, die nehmen auch dann gerne ein Paket, was über 6 bis 12 Monate läuft. Dass man halt am Anfang ist meistens so der erste Workshop nach 4 Wochen, dann der nächste nach 8 Wochen und dann werden die Abstände schon ein bisschen länger, weil man hat natürlich dann schon gewisse Erfahrungswerte und die ersten Formate sind auch schon umgesetzt. Aber dann, wenn man dann sagt, okay, jetzt wollen wir den großen Livestream mit 4 Kameras und noch Einbindung von XY und 3 Moderatoren machen, können wir das jetzt, wo wir ein halbes Jahr gearbeitet haben, mal gemeinsam nochmal umsetzen. Dann machen wir wieder eine Schulung und eine Begleitung dieses Formates, damit unser Kunde dann auch den nächsten Step gehen kann. Also völlig unabhängig davon, wie wir es machen, ist Technik heutzutage zum Glück mittlerweile so einfach geworden, dass wirklich jeder das im Alltag nutzen kann. Ohne Handbücher lernen, ohne eine Ausbildung zu machen oder ähnliches. Also wie gesagt, bisher, ich sehe es immer in den Kick-Off-Workshops, nach 5 Minuten kurz erklären, wofür die 5 Knöpfe sind, die man braucht, sitzt da jeder und macht schon die ersten Versuche mit den eigenen Videoaufzeichnungen. Dann eine Frage, die auch immer kommt. Das passt gerade alles so schön, weil ich gestern halt, wie gesagt, meiner Frau Joanna auf dem Kick-Off-Workshop bei einem neuen Kunden war und die ganzen Fragen auch gestellt wurden. Haben wir überhaupt den richtigen Raum? Ja, welche Voraussetzungen braucht der Raum? Gestern war die Voraussetzung wie so häufig, modernes Bürogebäude, viel Glas, viel Beton. Ist jetzt nicht so ganz optimal für die Akustik, das haben unsere Kunden auch schon festgestellt. Aber das ist letzten Endes völlig egal, denn man kann aus jedem Raum ein vernünftiges Studio machen mit dem entsprechenden Know-how. Und auch da ist unser Anspruch einer Komplettlösung. Ich als Tonmeister lege sehr, sehr viel Wert auf Tonqualität. Mir ist das wahnsinnig wichtig, weil auch damit kannst du dich natürlich mit deinem Unternehmen sofort im Ersteindruck bei neuen Kunden oder potenziellen neuen Kunden massiv von anderen abheben, weil man glaubt es gar nicht. Man denkt immer, bei Video wäre das Bild am wichtigsten. Nein, also es gibt zahlreiche Studien dazu, dass Menschen bei Videokommunikation eher abschalten, wenn der Ton schlecht ist, als wenn das Bild schlecht ist. Ja, von daher ganz wichtig, man kann aus jedem Raum was machen, sei es mit Akustikvorhängen oder Akustikabsorbern an den Wänden oder an den Decken. Deshalb ist es völlig egal, wie der Raum aussieht. Von der Größe her, ich sag mal, für ein kleines sogenanntes Selbstfahrerstudio, wo nur, wie ich jetzt hier auch in meinem Studio, eine Person drinsteht, die präsentiert und selber die Technik bedient und die Kameras umschaltet, da reichen auch 16 Quadratmeter. Möchte man noch ein zweites Setting im Raum haben, zum Beispiel für Interviews oder für Gesprächsrunden, dann sollten es schon so 20 Quadratmeter sein, damit man auch genügend Platz hat. Aber ansonsten kann man eigentlich aus jedem Raum was machen. Ich sag mal so, Killer-Argumente sind eher der Raum, ist aus ganz dünnen Rigipswänden, direkt auf der einen Seite der Aufzugsschacht und auf der anderen Seite ist die Kaffeeküche, die rege besucht wird. Dann könnte es akustisch ein bisschen problematisch werden durch den Lärm von draußen. Aber auch das kann man prinzipiell ganz gut in den Griff bekommen. Da muss man ein bisschen bauliche Maßnahmen vornehmen. Dann, Qualität ist ein Riesenthema. Hatte ich gestern auch wieder. Ist ja nicht so, dass deutsche Unternehmen jetzt grundsätzlich, was Video betrifft, nicht schon aktiv sind. Aber häufig erlebe ich immer 2 Extreme. Das eine Extrem, absolut High-End-Image-Film im hohen 5-stelligen, teilweise 6-stelligen Bereich. In 4K gedreht, voll professionell und wirklich absolut top-notch. Auf der anderen Seite die alltägliche Videokommunikation mit, ich habe schon, glaube ich, 1000 Mal in meinem Podcast gesagt, ich hasse diese Dinge auch absolut. Diese Mickey-Maus-Ohren-Headsets, jeder hat sie. Sie sehen in der Videokommunikation furchtbar aus. Mit den Bügelmikrofonen und 9 von 10 Bügelmikrofonen klingen auch so, als ob die Person irgendwie eine schwere Erkältung hat. Also total nasal und quäkig. Das ist dann so die alltägliche Videokommunikation. Und irgendwie dazwischen findet sich, wenn es hochkommt, Social Media mit dem Handy produziert, aber sonst nichts. Und genau in diese Lücke setzt sich moderne Corporate-Videokommunikation mit einem eigenen Studio. auch da wieder ist ganz wichtig, das ist unser Anspruch auch, es macht überhaupt keinen Sinn, High-End-Technik, Kameras für 4.000, 5.000 Euro mit 4K oder 6K-Auflösung in einem Studio zu nutzen, in dem Inhalte für die tägliche Unternehmenskommunikation produziert werden. Sei es für Schulungen, sei es für eine direkte Kundenansprache, eine kurze Videobotschaft, sei es für Livestreams und Ähnliches. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, in absolute High-End-Technik oder auch in 4K-Videoauflösung zu investieren. Livestreaming funktioniert in Deutschland in 99% der Fälle sowieso nur in Full HD aufgrund der Internetgeschwindigkeiten und der Plattformen. Das gleiche ist mit Videokommunikation über Videokonferenztools. Da gibt es keins, was vernünftige Full HD-Auflösungen hat. Also Teams hat angeblich 1080p, also Full HD-Videoauflösung, aber die Qualität ist eine andere. Die Bildpunkte stimmen vielleicht, aber trotzdem ist die Bildkompression sehr hoch. Bei Zoom ist es sogar so, da braucht man einen Business-Account mit mindestens 10 einzelnen Arbeitsplatzlizenzen, damit man den Account auf Full HD, also 1080p Videoauflösung, umschalten kann. Dafür muss man aber auch extra anfragen. Sprich, es macht keinen Sinn, da irgendwie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen mit der hochwertigen Technik. Aber, ganz wichtig, trotzdem ist es hochwertige, professionelle Qualität. Also alles Equipment, was wir zum Beispiel in den Studios einsetzen, ist Best Bang for Bucks, wie es so schön im Englischen heißt, wenn ich es richtig zitiert habe. Also das Beste, was man fürs Budget kriegen kann, aber nicht absolut top-notch, weil es im alltäglichen Umgang überhaupt keinen Sinn macht. Ich brauche jetzt da nicht eine Systemkamera für 3.000 Euro hinstellen. Diesen Mehrwert an Funktion und an Qualität, den kann man da gar nicht nutzen machen, wenn man das alltäglich einsetzt. Als technischer Laie besonders. Der große Vorteil ist aber, auch wenn man jetzt nicht irgendwie Kinoqualität an Technik hat, was ja auch keiner möchte, wenn man ein fertig eingerichtetes Corporate Studio hat, dann hat man vor allen Dingen eins, man hat gleichbleibende Qualität, also eine Konsistenz in der Außenwirkung, was Video betrifft. Das heißt zum einen Hintergründe, Beleuchtung, Videoqualität der Kameras, die Kameras untereinander schalte ich von der einen auf die andere, verändert sich das Bild nicht drastisch, sondern bleibt gleich, also von den Farben und der Helligkeit. Aber auch egal, an welcher Tages- und Nachtzeit theoretisch ich produzieren würde, das Bild und der Ton, die werden immer in der gleich hohen Qualität, ohne dass man was dafür machen muss, weil es halt ein fertiges Setting ist, wo alles optimal eingerichtet wurde. Und das ist ganz, ganz wichtig, neben der Einrichtzeit und der Einarbeitungszeit, dass man da sicher sein kann, wenn ich eine Videoreihe über mehrere Monate produziere, ist es wirklich immer die gleiche Qualität. Das ist garantiert. Und auf der anderen Seite auch ein häufiges Thema bei den meisten unserer Kunden, die immer wieder auf- und abbauen, mal ein Videocast in dem Raum, mal ein Interview in dem Raum und immer klingt was anders, sieht was anders aus. Das frustriert natürlich auch. Dann eine Frage, die natürlich auch häufig kommt, gerade wenn ein Unternehmen sagt, gut, bei uns ist die Notwendigkeit da, wir haben schon ein paar Videoformate, die wir umsetzen, die wollen wir einfach nur professionalisieren. Aber wie kann man jetzt Video noch besser in unsere Arbeitsabläufe integrieren? Was gibt's da noch für Möglichkeiten? Es gibt viele Möglichkeiten, die hier zu erzählen würde, diesen Podcast und wahrscheinlich auch eine komplette Folge darüber sprengen. Ich kann nur so viel schon dazu sagen, es gibt so unheimlich viele Einsatzgebiete, die du garantiert noch nicht kennst und die meisten Unternehmen auch nicht kennen. Sei es das Thema Wissensmanagement, sei es so Sachen wie wirklich Angebotserklärung, aber die Art und Weise, wie man es macht. Sei es so Sachen wie Videobotschaften, nicht technisch, sondern wie man sie im Alltag integriert nutzt. Also zum Beispiel im Kommunikationsprozess mit Kunden. Wann setze ich die im Sales ein, wann im Vertrieb, wann im Service oder im After Sales? Da kann man unheimlich viel machen. Und da gibt es einige sehr große Hebel. Gerade bei sich stetig wiederholenden Informationsabläufen kann man unheimlich viel dadurch standardisieren und vereinfachen. Und was ich damit nur sagen kann, ist, es ist bei jedem Unternehmen im Detail anders, teilweise auch völlig anders, aber die Grundprinzipien sind überall gleich und daher gehen wir auch im Kick-Off-Workshop immer darauf ein, dass wir gucken, okay, wo brennt bei euch die Hütte, also wo drückt der Schuh? War völlig unabhängig von Videokommunikation. Wo habt ihr das Hauptproblem, was eigentlich alle Unternehmen haben? Zeit, Personal oder Umsatz? Und dann schauen wir, okay, wie kann man in den einzelnen Bereichen das Thema Video noch zusätzlich zu dem, was ihr eh schon macht, integrieren, um euch das Leben zu erleichtern? Ja, dann Frage Nummer 7. wie gesagt, das sind alles Fragen, ich glaube, es sind 12, die jedes Mal kommen. Frage Nummer 7 auch. Was passiert, wenn sich unsere Anforderungen ändern? Klassiker, man hat sich auf ein Setup festgelegt, ne, das, wie gesagt, in unserem Workshop besprochen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Aufträge ablehne, wo Kunden sagen, oh, wir brauchen diesen Workshop nicht, machen Sie uns einfach mal ein Angebot für ein Studio. Mache ich nicht, es funktioniert nicht, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, aber auch vor allen Dingen, weil die Anforderungen nicht klar sind. Ein anderer Punkt übrigens auch im Sinne des Unternehmens ist, durch so einen Workshop kann man natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen. Also im Schnitt sitzen zwischen 5 und 8 Personen bei uns in solchen Workshops aus verschiedensten Abteilungen. Natürlich auch immer jemand, der Entscheidungsgewalt hat, weil nachher dann jemand, der Prokura hat oder der Geschäftsführung zu erklären, worum es geht, ist meist auch schwierig. Wobei ich sagen muss, in bestimmt 9 von 10 Fällen kommt die Initiative auch von der Geschäftsführung. Nun denn, also wenn sich die Anforderungen jetzt ändern sollten, als Beispiel, Unternehmen hat sich geeinigt, für seine Videoformate brauchen wir eigentlich nur ein Selbstfahrerstudio, das heißt Schreibtisch mit der Technik drauf, zwei Kameras, zwei Ansteckmikrofone, um halt hier Livestreams, Webinare, Videobotschaften aufzunehmen, und die merken nach einem halben Jahr, wir würden ja gerne unsere Produkte noch vorführen und wir würden gerne noch einen Podcast aufnehmen, was machen wir jetzt? Das ist alles kein Problem, denn die heutige Videotechnik ist so kompatibel und flexibel, dass man nachträglich immer noch erweitern oder umkonfigurieren kann. Du kennst vielleicht aus deinem oder anderen Unternehmen die klassischen Videokonferenzsysteme, die in Konferenzräumen integriert werden von namhaften Anbietern, zu teils, mich immer wieder erstaunt bin, astronomischen Preisen. Und ganz, ganz häufig sind das Insellösungen oder einfach geschlossene Systeme. Da kannst du jetzt nicht mal sagen, ach, ich würde aber jetzt gerne noch ein iPad anschließen. Wenn das nicht grundsätzlich bei dem System möglich ist und durch eine Erweiterung dazugekauft werden kann, hast du Pech gehabt. Oder wie wir es einmal bei einem Kunden hatten aus dem Bereich Elektrotechnikfertigung, der meinte, wir haben ja so ein paar Geräte, womit wir dann visuell nochmal die SMD-Lötungen überprüfen. Und wir haben auch so eine große Lötstraße mit vielen Kameras drin. Könnte man das hier in der Studie integrieren, dass ich im Verkaufsgespräch dem Kunden sage, jetzt gucken wir mal in Lötstraße ABC von Firma XY, da laufen hier gerade Platinen durch. Ich zeige Ihnen mal, wie die bei uns gelötet werden. Dann sage ich, das ist überhaupt kein Problem. Lass uns einfach mal schauen in deiner Lötstraße, was für ein Signal die Kameras ausgeben. Also wie läuft das Videosignal nachher in den Monitor? Und dann können wir das da abgreifen. Bei modernen Systemen sind es mittlerweile Full-HD-Kameras, die am Ende über ein HDMI-Kabel an den Monitor gehen. Natürlich noch eine Technik dazwischen, logischerweise. Da können wir einfach hinten am Monitor, bevor das HDMI-Kabel in den Monitor reingeht, eine HDMI-Weiche dazwischen packen und da das Videosignal abgreifen und ins Studio leiten. Also modular im Nachgang immer alles noch erweiter und änderbar. Insofern ist das keine Insellösung, es ist keine, ich investiere jetzt mal und ich muss jetzt aber alles schon berücksichtigt haben. Nein, man kann immer mit einem Basic-Setup auch anfangen und sich dann mit den Anforderungen auch vergrößern. Ja, dann eine ganz, ganz wichtige Frage. Auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da dachte ich am Anfang gar nicht, dass die so groß ist, aber je größer die Unternehmen sind, umso größer wird auch die Bedeutung dieser Frage, nämlich, wer übernimmt die Verantwortung für Service und Support? Die Frage kommt witzigerweise immer sofort von Vertretern der IT-Abteilung. Wie ist das eigentlich, wenn hier mal was nicht klappt, müssen wir uns dann drum kümmern? Nein, also bei uns ist es so, natürlich schulen wir die Mitarbeiter und Mitarbeiter im Unternehmen schon so, dass sie gewisse Fehler, die ab und an auftauchen, also meistens sind es ja Anwenderfehler, selber lösen können. Es gibt ein kleines PDF-Handbuch, eine Kurzstarter-Anleitung für jedes Studio, die wir individuell erstellen, wo am Ende nochmal FAQs beziehungsweise Troubleshootings drin sind. Das und das funktioniert nicht. Hast du das schon überprüft? Aber ansonsten stehen wir halt während der regulären Arbeitszeiten sowohl per E-Mail als auch telefonisch oder auch per Videosupport zur Verfügung. Das hängt immer davon ab, was für ein Support- und Service-Paket die Kunden buchen bei uns. Standardmäßig sind 3 oder 6 Monate inklusive. Aber es ist natürlich auch möglich, das Ganze zu erweitern oder auch wirklich einen Vor-Ort-Service zu buchen. Das hatten wir einmal, dass ein Kunde das wirklich wollte, also dass wir innerhalb von 24 Stunden jemanden dahin schicken. Der war auch bereit, den Preis, den wir dafür aufgerufen haben, zu zahlen. Aber ich habe gesagt, lass es erstmal, lass uns mal 3 Monate so laufen mit unserem normalen Anführungsstrichen Premium-Support, also Telefon, E-Mail oder am besten über Zoom, weil über Zoom kann man auch eine Fernsteuerung machen. In den 3 Monaten ist nichts passiert. In den 3 Monaten danach ist auch nichts passiert. Sie haben nochmal verlängert auf 6 Monate. Das Studio läuft jetzt seit 2 Monaten und es gab, glaube ich, nach 12 Monaten gab es einmal eine Anfrage, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich für die Viertelstunde, habe ich jetzt auch nicht extra eine Rechnung geschrieben. Die waren einfach nur super glücklich. Da ist ein Kabel rausgerutscht beim Umstecken. Und da waren sie super glücklich, dass sie nochmal nachfragen konnten. Also das ist zumindest bei uns, also ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit einen Dauerpitch machen, aber bei uns ist das so, Support und Service, also technisch gesehen, extrem selten, auch kaputte Geräte, wirklich extrem selten. Wir hatten jetzt einmal einen HDMI auf Lightning-Adapter oder USB-C-Adapter, der abgeraucht ist, da haben wir einfach 9 geschickt, ansonsten haben wir bis jetzt wirklich noch keine kaputten Geräte gehabt. Kann ich guten Gewissens sagen. Dann Frage Nummer 9, die kommt auch nahezu jedes Mal. Ist das denn möglich, so ein Studio-Setup, dass ihr das so aufbaut, dass das mobil ist, dass wir das Konferenzraum A, B oder C nutzen können? Theoretisch möglich, haben wir einmal gemacht, würde ich nie wieder machen. Hintergrund ist ganz einfach der, all die Vorteile, die ich eben genannt habe, konsistente Bild- und Tonqualität, schnelle Einrichtzeit, du bist sofort betriebsbereit und du kannst sofort umsetzen, sind damit zunichte. Weil das Ganze funktioniert nur, weil es eine standardisierte technische Umgebung ist. Standardisiert heißt nicht, dass man nicht unterschiedliche Dinge mitmachen kann, wie Webinaren, Livestream, Videoaufnahmen, Videobotschaft, Podcast, völlig egal. Es heißt, dass die Umgebungen und die Rahmenbedingungen gleich sind. Wenn ich hier am Tisch stehe zum Beispiel und in meinem Studio ein Video aufnehme oder ein Webinar mache, völlig egal, es ist immer die gleiche Situation in den Corporate Studios, die wir einrichten, genauso. Man schaltet das Licht ein, man weiß, okay, Kamera und Lampen sind optimal aufeinander abgestimmt. Das Einzige, was man noch ändern muss, ist halt vielleicht die Kamerahöhe. Mit den PTZ-Kameras, die wir einsetzen, kann man mit dem Fernbedienung ein bisschen runterneigen. Oder die Schreibtischhöhe, und da wir mittlerweile bei den Selbstfahrerstudios immer mit Videoleuchten arbeiten, die am Schreibtisch befestigt sind, dann verändert man durch das Höhenverstellen des Schreibtischs zur Anpassung an die eigene Körpergröße, auch automatisch die Höhe der Lampen, sodass die immer zur Körpergröße passend optimal sind. Dann gucken wir immer, dass in den Studioräumen natürlich Akustikmodule, Vorhänge und so weiter und so fort sind. Auch die Vorhänge, um das Tageslicht auszusperren, weil man sollte niemals, wenn es sich vermeiden lässt, mit sogenanntem Mischlicht filmen. Mischlicht bedeutet eine Mischung aus Kunstlicht, Videoleuchten und Tageslicht, also Reallicht. Und daher ist es wichtig, das immer auszuschließen, damit man sagen kann, egal ob jetzt draußen eitel Sonnenschein ist oder Gewitter, wir haben immer die gleiche Videoqualität. Ja, dann die letzten 2 Fragen, die eigentlich miteinander ja schon eine Menge zu tun haben oder zusammengehören. Eigentlich Frage Nummer 10, wie motiviert man Mitarbeiter und wie garantiere ich die Nutzung? Ja, wie motiviere ich Mitarbeiter? Zum einen kann ich nur empfehlen, nimm sie von Anfang an mit. Es werden nicht alle im Unternehmen, das ist ja auch utopisch, je nach Größenordnung des Unternehmens, werden das Studio nutzen. Aber schau, dass du schon direkt am Anfang, das ist das, was ich immer sage bei unserem Kickoff-Workshop, wenn die Frage kommt, wen soll man denn mit reinnehmen, schau, dass du aus jeder Abteilung dir jemanden rauspickst, können auch 2 sein, die eine gewisse Affinität haben oder die offen dafür sind. Du brauchst keinen zu bekehren, missionarisch bei dem Thema loszugehen, bringt eher nur Widerstand. Also schau, wer ist da spannend, wer hat Bock auf das Thema und die bringt zum Kick-Off-Workshop mit, dass die zum einen mitgestalten können, zum anderen auch ihre Befürchtungen und ihre Vorbehalte, die sie haben, abgebaut werden können, sie auch direkt den Kontakt mit der Technik haben. Und dann entsprechend halt auch vorleben können. Und das zeigt auch unsere Erfahrung. Also diejenigen, die dann bei uns im Kickoff-Workshop waren, sind auch immer die, die dann nachher bei den ersten Einführungsschulungen die ersten sind, die dabei sind. Und auch als erste umsetzen. Und letzten Endes fast auch immer diejenigen sind, die dann, so nach dem Prinzip Train the Trainer, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen schulen, was die Nutzung der Technik betrifft. Also deshalb ist es ganz wichtig, nimm ein Kernteam von Anfang an die Hand mit. Lass die mitgestalten und direkt in die Schulung mit rein. Und für alle anderen, die vielleicht erst später auf das Thema so richtig aufmerksam werden im Unternehmen und sich damit beschäftigen, ist auch der ganz große Vorteil gegenüber einer Dienstleistung im Bereich Videoproduktion, dass sie ja alle Zeit der Welt haben, sich selber mal auszuprobieren. Also mal als Gegendarstellung, wir haben ja früher auch ganz, ganz viel als Dienstleister produziert. Das war immer in gewisser Weise Stress. Auch wenn man sich gut vorbereitet hat für die, die vor der Kamera standen, wenn das Expertinnen, Experten aus dem Unternehmen waren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die waren immer gestresst, egal was. Also wir haben immer geschaut, dass wir da eine lockere Atmosphäre machen mit viel Humor und Lachen, damit die nicht zu gestresst sind. Aber sobald die rote Lampe anging, Aufnahme, da waren die nervös. Wieso? Weil sie es nicht jeden Tag machen. Was ja völlig normal ist, es ist ja nicht ihr Job. Aber man konnte natürlich die Zügel auch nie zu locker lassen, weil der Tag hat ja nun mal eine gewisse Anzahl von Stunden. In der Regel sind 8 Stunden reserviert für so eine Produktion. Und am Ende will der Kunde ein Ergebnis haben. Also, egal wie man es dreht und wendet, ist es immer ein gewisser Stress dabei. Auf der anderen Seite, wenn du im Unternehmen ein eigenes Studio hast, dann ist meine Empfehlung immer an die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die noch sehr vorsichtig sind und sich nicht richtig trauen, buch dir den Studioraum Freitagnachmittag um 16 Uhr. Da wird wahrscheinlich ein Großteil deiner Kolleginnen und Kollegen schon außer Haus sein. Schließ von mir aus die Tür ab und mach dann alles, was du jemals machen wolltest. Hol dir am besten noch einen Partner in Crime, eine Kollegin, Kollegin, mit der du dich gut und blind verstehst, noch mit rein. Macht gerne auch mal Blödsinn. Probiert euch einfach nur mal aus. Lernt euch vor der Kamera und vor dem Mikrofon kennen und auch lieben und auch akzeptieren. Und dann löscht alles sofort danach wieder. Oder nehmt's gar nicht erst auf, wie auch immer. Testet, probiert aus, bevor ihr zum ersten Mal etwas aufnehmt, was auch wirklich genutzt werden soll. Weil das nimmt unheimlich den Stress und die Angst und die Unsicherheit, weil man sich ja vorher teilweise noch nie wirklich auf Video gesehen oder auf der Tonspur gehört hat. Was die Nutzung an sich betrifft, dass so ein Studio nach der Investition auch genutzt wird, kann ich auch sowohl negativ als auch positiv Beispiele nehmen. Am Anfang, als wir unser Angebot hier mit Corporate Studio gestartet haben, waren nach der Einführungsschulung die begleitenden Workshop-Tage über mehrere Monate nicht obligatorisch, sondern optional. Und ich muss ehrlich sagen, von der vertrieblichen Seite war es auch immer ein Kampf, dann nochmal was nachträglich anzubieten. Ne? Ist ja logisch, ist ja meistens so. Was aber ganz ehrlich immer den Grund hatte, warum ich das gemacht habe, weil ich merkte, die nutzen es ja gar nicht. Da habe ich gesagt, Leute, lass uns doch mal einen Workshop machen. Ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiter hat ja wieder vergessen, wie man das richtig macht. Und wenn man es nicht mehr weiß, dann sind ja die Vorbehalte und die Ängste noch größer. So nach 6 Wochen, wenn man nach 6 Wochen mal wieder ins Studio geht und sagt, wie war das noch so? Klar, ne, die Hürden sind einfach zu groß und dann lässt man es lieber und macht wieder den Videocall am Schreibtisch mit dem wunderschönen Mickey-Maus-Ohren-Headset und der Nasenloch-Laptop-Kamera. Hat doch auch vorher geklappt. Und dann ist natürlich das Unternehmen oder die Geschäftsführung irgendwann frustriert, wenn noch 2, 3 Leute aus der Firma das Studio nutzen. Dafür war es dann logischerweise zu teuer. So ein Beispiel habe ich aus der Zeit leider, beziehungsweise sogar 2 Beispiele. Mich ärgert es persönlich enorm, dass ich damals nicht insistiert habe, dass sie halt auf ein halbes Jahr mindestens 2, 3 Workshop-Tage von Anfang an fix dazu buchen. Weil nur durch diese Begleitung kann man garantieren, dass halt eine gewisse Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich so weit in der Sicherheit ist bei der Nutzung der Technik, dass das zu einer Routine wird und man nicht jedes Mal überlegen muss, wie war das noch, weil dann fängt es halt auch an, erst richtig Spaß zu machen, wenn man halt nicht jedes Mal ängstlich guckt, mache ich irgendwas kaputt und sonst was. Kaputt machen kannst du eh nichts, auch bei diesem Tipp mit Freitagnachmittag mal ein bisschen Schinderhannes treiben. Das Schöne bei dem Videopult ist, du kannst drücken und machen, was du willst. Sobald du das neu startest, sind wieder die ganzen Einstellungen so, wie sie beim Abspeichern der ursprünglichen Konfiguration waren. Ja, also wie gesagt, wie garantiere ich die Nutzung? Kann ich ganz klar sagen, durch die Begleitung, die bei uns mittlerweile absolut standardmäßig dazugehört, ob es jetzt 4 oder 6 Tage in einem Jahr sind, ist mal egal. Also die Mindestanzahl sind eigentlich 4 Workshop-Tage auf ein halbes Jahr. Hat man immer wieder eine Erinnerung, hat man immer wieder jemand, der einem in den Hintern tritt und dafür sorgt, dass auch die Formate, die vielleicht noch nicht sofort umgesetzt wurden, nicht in Vergessenheit geraten, noch umgesetzt werden. Aktuell bin ich in Überlegung und in der Planung, das Ganze noch zu erweitern, in eine Community eventuell, sogar eine offene für alle unsere Kunden oder in sogar ein monatliches, ja, Mentoring-Programm, beziehungsweise dass man auch monatliche Check-up-Termine hat, wenn es halt Fragen gibt oder über Aufnahmen sowas zu gucken. Ich habe das schon sehr häufig bei Online-Mentoring-Programmen eher mit der Zielgruppe Einzelunternehmer und Einzelunternehmern gemacht und ich sehe einfach, dass sich unsere Kunden immer wieder freuen, wenn wir mal Kontakt hatten wegen irgendwas anderem, vielleicht zum Absprechen eines neuen Workshop-Termins, und dann kommen direkt auch schon Fragen, ach, wenn wir jetzt gerade schon mal im Kontakt sind. Und fast immer kriegen wir auch Videos gezeigt, die dann produziert wurden, wenn wir wieder vor Ort sind. Ach, könnte uns da nochmal ein Feedback zu geben? Also da bin ich jetzt gerade noch am Gucken, welcher Weg da optimal wäre, das Ganze auch noch online zu begleiten, dass nicht immer die großen Abstände zwischen den Workshop-Tagen sind. Ja, ich hoffe, das war ein spannender Podcast. War jetzt auch schon wieder sehr lange, wie ich gerade sehe, 44, 45 Minuten. Aber ich denke, es gibt so viele Fragen, die man sich bei dem Thema stellt, bevor man den ersten Schritt macht, sich darauf einzulassen und näher damit zu beschäftigen. Und daher war es mir jetzt mal wichtig, diese Fragen alle zu beantworten. Wenn du sagst, Mensch, cool, dass du jetzt hier so die typischen Stolpersteine und Hürden für mich im Kopf oder für uns hier im Kopf beantwortet hast, wir wollen jetzt in den nächsten Schritt gehen. Melde dich gerne bei mir. Geh einfach auf meine Webseite www.corporate-studio.de. Da findest du oben rechts in der Ecke einen gelben Button. Darüber kannst du einen unverbindlichen Beratungstermin mit mir vereinbaren. Dann lernst du auch mein Studio hier. Falls du hier den Podcast als Videocast siehst, dann siehst du ja schon ein paar Ausschnitte vom Studio. Dann lernst du es auch mal genauer kennen, weil ich dir das dann live in unserem Videocall zeigen werde, damit du vor allen Dingen mal aus Kundensicht auch direkt erlebst, wie du und dein Unternehmen zukünftig in der Videokommunikation, ja, in der Außenwirkung strahlen wird. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.